Wir hören eine übersetzte Predigt von Jan Flaut aus den Niederlanden mit dem Thema Sehen mit den Augen Gottes. Ich möchte mit euch lesen in 2. Mose Kapitel 14, Vers 31. Es ist der letzte Vers aus dem Kapitel, wo das Volk Israel durch das Rote Meer zog, mit dem Feind hinter ihm her. Die Wasser waren zurückgegangen über die Feinde, und die Israeliten stehen auf dem Trockenen an der anderen Seite. Nun Vers 31. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Nun, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Feind folgte ihm, und das Meer war vor ihm und keine Ausweichmöglichkeit mehr. Dann die wunderbare Reise durch das Trockene, durch das Meer zur anderen Seite. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was dich bedrohte und belästigte, das ist nicht mehr da. Das ist verschwunden. Es ist gleichzeitig für uns ein Bild. Im Alten Testament sehen wir doch in der Praxis, dass es viel Mord und Verderben gab. Darum bin ich so froh, dass Paulus sagte, wir haben nicht zu kämpfen gegen Fleisch und Blut. Epheser 6, Vers 12. Darum sehe ich jetzt das als Bild. Was mich verfolgte, ist gewiss nicht mehr da. Also ist das Volk Israel außerordentlich froh und glaubt an Gott und auch an Mose. Und ich bemerke hier etwas. Wenn du glaubst an Gott oder wenn du Gott glaubst, dann kannst du auch den Menschen glauben. Wenn du den Glauben von Gott verlierst, dann verlierst du auch den Glauben in Menschen. Hier zeigt sich das auch wieder. Nun, danach gibt es das Lied von Mose und dann nimmt Miriam das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburinen und in Reigentänzen. Denn es ist ein großes Fest, oder nicht? Nochmals, ich kann mir alles gut vorstellen und doch finde ich etwas darin, das ich sehr schade finde. Denn es findet wohl an die andere Seite statt. Aber es ist der Glaube danach. Was ich aber persönlich möchte, und ich denke ihr auch, das ist der Glaube vorher. Dazu brauchen wir nicht Tamburinen und Reigetänzen. Ist das denn möglich? Ja. Mose sagte vorher, die Feinde, die ihr jetzt seht, werdet ihr niemals mehr sehen. Das sagte er, als sie noch vor dem Meer standen. Das ist etwas Besonderes, so etwas zu sagen. Nicht um all die Menschen zu beruhigen, denn das war nicht möglich. Die Menschen wurden nicht ruhig von seinen Worten. Das bemerken wir auch schon mal. Dass sehr gute Worte gesprochen werden, aber der andere sich dabei nicht wohlfühlt. Er glaubt es einfach nicht, was da gesagt wird. Sie sagen, du kannst das wohl leicht sagen, aber das stimmt nicht, weil du in der gleichen Situation bist. Nur der andere durchschaut nicht, aus welcher Überzeugung heraus du sprichst. Also, Mose rief nicht dauernd, ihr werdet sie nicht wiedersehen, ihr werdet sie nicht wiedersehen, sondern er nahm den Stab. Bild vom Wort Gottes. Das benutzte er. Dann spaltete sich das Meer und sie konnten vorangehen. Was war nun das Geheimnis von Mose? Hatte er eine besondere Einsicht Oder welche Zaubersprüche hatte er gesagt? Ja, was war nun sein Geheimnis? Er hatte Glauben. Er kannte Gott. Sie waren Freunde. Sie kannten sich von Angesicht zu Angesicht. Das steht in 2. Mose 33, Vers 11. Mose hat gelernt, mit seinem Gott eins zu werden. Er hat gelernt, wie Gott dachte. Er hatte bemerkt, wie er ihm vertrauen konnte, Gedanken mit ihm teilte. Und daraus wuchs ein großes Vertrauen in seinem Gott. Das Volk sah auf das Sichtbare, auf das, was geschah. Dadurch konnte Mose sein Vertrauen nicht übermitteln. Vertrauen ist eine Sache des Herzens. Wenn du die Beziehung mit Gott hast, dann kannst du zu den anderen sagen, du musst vertrauen. Aber das funktioniert nicht. Denn Vertrauen entsteht nicht aus Pflicht, sondern aus einer Beziehung heraus. Warum glaubt der andere nicht? Nun, der hat Hunger und Durst und hat weder Essen noch Trinken. Dann kannst du wohl mit Worten zu ihm kommen, aber dadurch hat der andere kein Essen und Trinken. Das Volk bleibt auf dieser Ebene, jedes Mal vom Neuen. Manchmal große Begeisterung, dann glauben sie Gott und Mose wieder, und dann sind sie wieder böse, wenn es nicht so geht, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie haben das Gefühl, dass Gott nicht mehr da ist, und Mose bekommt die Schuld. Einmal wollten sie sogar Mose umbringen, wie beschrieben steht in 2. Mose 16, 2 und 3. Komisch, nicht wahr? Och, wären wir doch in Ägypten gestorben. Dann denke ich, was ist das nun wieder für eine Gedankenwelt? Warum schaust du jedes Mal wieder zurück nach Ägypten? Und so bekommt Ägypten ein ganz anderes Bild, als die Realität war. Eine übertriebene Positivität, die es gar nicht gab. Sie waren Sklaven. Sie litten unter dem Joch von Menschen, die über sie herrschten. Und dann noch zurückverlangen? Jemand sagte einmal, Israel war wohl aus Ägypten hinaus, aber Ägypten war nicht aus Israel heraus. Das finde ich einen guten Gedanke. Man bleibt irgendwo festhängen an veralteten Systemen. Und das erscheint dann plötzlich als eine vernünftige Alternative, obwohl du genau weißt, dass es so nicht ist. Ich war selbst unter dem Joch von falschen Gedanken über Gott und ich bin froh, dass ich davon frei bin, obwohl ich manchmal bemerke, dass es noch Rückstände gibt, die beseitigt werden müssen. Das hat mein Denken so negativ beeinflusst und Sporen hinterlassen. Und es braucht Zeit, um davon frei zu werden. Wie wirst du nun frei davon, von diesem leidigen Denken? Wie viele Menschen haben noch immer ein falsches Bild von Gott? Wie schwer ist es, dass die Sünde das größte Problem ist für viele Christen, um das dann immer wieder zu bekennen? Jemand fragte mich, nun möchte ich mal ganz genau wissen, wie ihr glauben könnt, dass du kein Sünder bist und kein Sünder bleibst. Dann sagte ich, es ist ein Annehmen dessen, was jemand anders für mich getan hat. Wenn jemand mir verspricht, dass er die Schuld, die ich habe und die ich nicht bezahlen kann, für mich bezahlen will, wer ist dann so eigensinnig, dass er das Versprechen nicht akzeptiert? Wenn ich das akzeptiere, ist das nicht eigensinnig, sondern eine gewaltige Lösung für mein Problem. Jemand anders hat für mich gekämpft, damit ich leben kann. Wie befreiend ist es, wenn man das akzeptiert. Jetzt zurück zu unserer Geschichte. Wenn wir uns selbst ansehen, dann können wir sagen, wir sind miteinander wie Mose, denn wir reden mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Und die anderen sehen das nicht. Aber ich glaube, dass wir so ab und zu die gleiche Rolle spielen. Ratlos bei einer Situation, dass du kein Glaube vorher hast, sondern erst hinterher. Und das dann immer wieder Spuren hinterlässt. Wie kann das nun anders werden? Und darüber möchte ich heute versuchen, eine Richtung mit euch zu suchen. Denn eine klare Antwort möchte ich heute nicht geben. In Kapitel 17, Vers 8 gibt es auch noch eine Geschichte über Amalek. Bei allen Schwierigkeiten, die das Volk in der Wüste hatte, kommt Amalek. Mit diesem Volk hatten sie immer Probleme. Gott hat sein Volk versorgt mit Manna und Wasser aus den Felsen und das Volk steht wieder auf und dann kommt der Feind mit der Absicht, dich zu vernichten. Die Umstände waren auch nicht gut. In der Wüste schlecht bewaffnet und nicht gut trainiert, also eine leichte Beute für den Gegner. Und was mir aufgefallen ist, wenn man das Wort Amalek anschaut, dann bedeutet das Last. Wer kennt das nicht, eine Last zu tragen? Du möchtest leben, aber es gibt immer Schwierigkeiten. Du fragst nicht danach, sondern sie sind einfach da. Du hast viele wunderbare Dinge erlebt in der Gemeinde oder in einem Gespräch oder in der Beziehung mit dem Herrn neue Dinge entdeckt. Und dann kurze Zeit später kommt dann wieder so eine Last auf dich zu. Du möchtest das nicht, aber es passiert einfach. Das bestimmt dann in diesem Moment dein Leben. Amalek möchte kämpfen. Und Mose fängt an, die Aufgaben zu verteilen. Er sagte zu Josua: Du sendest Männer hinaus, um mit Amalek zu kämpfen, und ich werde auf dem Berggipfel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Nun, das macht Josua. 2. Mose 17, Vers 10. Er kämpft gegen Amalek. Aber Mose, Aaron und Hur bestiegen den Gipfel des Berges. Und als er seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Als Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf, und Aaron und Hur stützten seine Hände, der eine auf diese und der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. So besiegte Josua Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Eine bemerkenswerte Geschichte, finde ich das. Und gleich denke ich, das ist das große Geheimnis. Was tut Mose? Er setzte sein Vertrauen auf seinen Gott, mit seinem ganzen Herzen und seiner Seele auf das, was Gott sagte. Nicht was Amalek sagte, sondern was seinen Gott sagte. Das wollte er wissen. Mose wusste, wie es funktionierte in Ägypten. Dort war er zu Hause und sogar aufgewachsen. Aber seine Kraft war nicht die Kenntnis von den ägyptischen Methoden, sondern er kannte die Methoden von seinem Gott. Er kannte die Gedanken Gottes. Das bestimmte seine Position. Und bezogen auf Amalek war das auch so. kennzeichnend vom Leben zusammen mit Gott und siegreich sein, heißt vor allem viel Wissen darüber, wer Gott ist, was er spricht und was der Vater sagt über dich, was er glaubt von dir, wie er dabei einbezogen ist. Aber Mose hob seine Hände empor. Aber das hältst du nicht lange durch, denn dann werden deine Hände schwer. Aber als Bild zu sehen, manchmal möchtest du die bestimmte Richtung, aber es gibt so viel Widerstand und du schaffst es nicht mehr. Was ist es dann gut, dass es ein Aaron und ein Hör Bild von der Gemeinde gibt, die sagen, wir machen es zusammen, wir helfen dir, damit du deine Arme hochhalten kannst. Wenn du so Gemeinde erlebst, dass wenn es für dich zu schwer ist, ein anderer nicht mit Vorwürfen kommt, sondern mit seinen Händen, deine Hände unterstützt, denn so funktioniert es eigentlich. Seine Hände, deine Hände. Sein Stab, dein Stab. Wenn du das emporhältst, kommt etwas anderes zum Vorschein. Das ist bemerkenswert. Wenn das festgemacht wird, was Gott sagt, dann muss Amalek zurückweichen. Und Gott sagt, das ist eine wichtige Sache. Das musst du aufschreiben, sagt er. Das sollte Josua eingravieren, dass ich die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel völlig ausradieren will. Dass ich die Erinnerung an Last auswischen will. Die Erinnerung an Mühe. Ist es dir mal aufgefallen, dass manchmal etwas Schönes erzählt wird? Und die erste Reaktion ist oft, aber das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Was gesagt wurde, daran hängt man gleich ein Gewicht. Während ich denke, wenn nun wahrhaftig mir ein Geschenk gegeben wird, dass das ausgerechnet nicht schwer ist, denn es ist ein Geschenk. Es wird mir gegeben von einem anderen. Aber wir sind aufgewachsen mit dem Verständnis, dass Dinge schwierig sein müssen und kompliziert. Denn Gott war so weit weg und du musst es beweisen. Es ist auch so heidnisch, dass du immer dafür arbeiten musst und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Das ist mir aufgefallen in dem Text, als die zu Jesus sagten, welche Werke müssen wir denn verrichten? Er sagte, wenn du nun einmal mir glauben kannst, das ist doch schön. Nicht so von, versuche dies und versuche das mal. Wenn du nun einmal glaubst, was ich glaube. Mose baut dort ein Altar und sagt, der Herr ist mein Feldzeichen. Das halte ich fest. Daran klammere ich mich fest. Für wahr, die Hand ist am Thron, sagte er. Der Herr hat einen Kampf, steht geschrieben, gegen Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. 2. Mose 17, Vers 15 und 16. Du kannst deine Hand auf etwas legen und sagt dann, meine Hand liegt darauf, es gehört mir. Meine Hand ist auf dem Thron Gottes, woran du glaubst. Das sagte er, das ist mehr als das, was Amalek ist und was Amalek sagt, was Last sagt. Wenn du erst einmal die ganze Last überwindest und dein Bestes dafür hergibst, dann kommt das Leben vielleicht wieder zurück. Nun, das ist eine Art Turmbau von Babel. 1. Mose 11, Vers 1 bis 9. Bei diesem Turmbau nahmen die Menschen sich vor, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reichen würde. Das ist ein Bild, wie man oft auf eine falsche Weise baut. Also das Denken. Es ist ein Versuch mit Eifer und Arbeit und einer Organisation, den Himmel zu erreichen. Die Folge war eine Sprachverwirrung, ein Bild, einander nicht mehr zu verstehen. Nicht so sehr die Sprache, sondern einander verstehen, empfinden. Jesus möchte nicht, dass wir von unten versuchen, den Himmel zu erreichen. Er setzt uns in den Himmel, in seine Gegenwart, um von dieser Stelle aus zu denken und zu glauben. Aus seiner Liebe heraus zu leben. Er sagte zu den Pharisäern, ich bin von oben, ihr seid von dem, was unten ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Versuche nicht von unten das oben zu erreichen. Da haben viele Menschen, auch wenn es gut gemeint ist, ihr ganzes Leben hingegeben. Sie versuchen und kämpfen, um etwas daraus zu machen. Das ist doch kein Leben. Was macht Amalek? 5. Mose 25, Vers 17. Denke daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid, wie er dir auf dem Weg entgegentrat. Und jetzt pass auf. Und deine Nachtzügler schlug alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst und dass er Gott nicht fürchtete. Und wenn der Herr, dein Gott, dir Ruhe verschafft hat vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel auslöschen. Vergiss es nicht. Er sagt, wie wirkt Amalek? Immer das Schwache hinter dir angreifen. Die Menschen, die nicht mitkommen, obwohl sie versuchen mitzulaufen, zu isolieren und dann zu zerstören. So wie, ach, schaffst du es nicht? Wie lange kennst du den Herrn eigentlich? Nun, aus dir wird sowieso nichts. Gibst du dir überhaupt Mühe? Hast du genug Glaube? So auf diese Weise. Nun, dadurch hilfst du den Menschen nicht. Und sie werden dadurch auch verletzt. Gott sagt, ich will, dass die Erinnerung an Amalek verschwindet. Praktisch gesehen haben auch Menschen etwas getan, wie in 1. Samuel 15 steht, Saul zum Beispiel fiel Amalek an. Aber das Beste von Amalek hat er bewahrt. Saul verlor dadurch sein Königwürde. Die Tatsache, dass er sagte, das Beste von Amalek bewahre ich, das ist das gleiche als das Beste von Ägypten. Verschiedene Dinge des Feindes sind noch gut zu heißen. Aber darin ist nichts Gutes. Das, was nicht von Gott kommt, ist nicht gut und taugt nichts. Was bin ich so froh mit dem Gedanke, dass Gott nur gut ist, nicht uneins. Dass er auch keine heimlichen Absichten hat mit allen möglichen Elend. Was sind doch Menschen dadurch verletzt worden? Alles, was passiert, dafür Gott die Verantwortung zuzuschreiben. Gott hat das gesagt und Gott hat dies gesagt. Nun, damit kannst du nicht leben. Und er wird unzuverlässig in deinen Augen. Aber ich brauche einen Gott, der zuverlässig ist und mir hilft, um die Erinnerung daran auszuradieren. Und diesen Gott haben wir gefunden. Zusammen mit ihm darfst du die Dinge, die nichts taugen, verschwinden lassen. Das bestätigen, was Gott über mich sagt. Meine Hände darauf legen. Und wie macht er das? Er macht das ganz persönlich und auch durch anderen, durch einen Aaron und Hur in dieser Gemeinde und auch in anderen Gemeinden. Und was ist es gut, um das Miteinander zu entdecken? Es gibt viele sichtbare Dinge, die passieren und die du beim Namen nennen kannst. Es gibt Dinge, die in der sichtbaren Welt falsch gelaufen sind. Und dann wird daran verbunden, nun, das kommt durch diese geistliche Macht. Das hat nichts mit Einsicht zu tun. Das ist einfach etwas Manipulieren mit Tatsachen. Es gibt Dinge, die mit Einsicht bezeichnet werden und die überhaupt nichts mit Einsicht zu tun haben. Aber die richtige Einsicht, darüber spricht Gott mit dir, wenn du mit deinen Problemen zu ihm kommst. Was ich am meisten höre von Menschen, die wir kennen und wie Gott für sie sorgt, Menschen, die mit ihren Problemen zu Gott kommen und eine Lösung dafür brauchen, das Erste, was der Vater sagt, ist: Ich liebe dich. Das ist, was ich oft von Menschen höre. Ja, aber du möchtest mit mir reden über deine Probleme. Aber Gott möchte gerne mit dir reden über dich, über seine Liebe für dich. Dann sagst du: Es ist viel zu schwer. Dann sagt er: Das finde ich auch. Und du sagst: Und ich weiß nicht, wie ich das tragen kann. Da sagt er oft: Wer sagt das zu dir, dass du das tragen musst? Wer hat dir gesagt, dass du das alles bewältigen musst? Und dann nachher noch einen Stempel darauf: Jetzt bist du erst ein geistlicher Mensch. Es gibt viele geistliche Menschen, die manchmal sehr verletzt sind und die nicht wissen, wo sie Hilfe bekommen können. Aber von Gottes Seite gibt es so viel Erbarmen für uns. Was ich auch so wunderbar finde, dass Gott mit seinem ganzen Wesen uns sehr nahe kommt. Ich bemerkte einmal, dass ein Gedanke anfing, beliebt zu werden, dass man ruhig auf Gott böse sein darf. Dann denke ich: Warum sollte ich auf Gott böse sein? Ich glaube, dass es gut ist, wenn es wirklich Bosheit gibt, dass ich damit zu Gott kommen kann, dass ich das ihm zeigen kann. Nicht, wenn du denkst, böse auf Gott zu sein, dass er dir darum Vorwürfe macht, bestimmt nicht. Aber wenn du das zeigst, dann wirst du bemerken, dass Gott sozusagen mit dir mitweint und sagt: Diesen Schmerz habe ich schon lange bei dir gesehen. Und was finde ich es gut, dass du mir das jetzt erzählst? Das ist eine Vertrauenssache. Du darfst dich mir ganz öffnen, weil wir einander vertrauen. Ich finde es ein Wunder, dass Menschen, die sehr verletzt sind, es einfach wagen, sich so zu öffnen. Aber bei Gott kannst du das immer. Denn in seiner Weisheit kommt er dir so großzügig entgegen. Ich habe in den apokryphen Büchern gelesen, in dem Buch Weisheit, und daraus möchte ich etwas vorlesen, Weisheit als eine Person dargestellt. Denn erst wenn ein Wort ein Person wird, wird es wirksam. Wenn Wahrheit ein Gesicht bekommt, eine Person, dann fängt es an, wirklich zu leben. Nun, Gott ist Weisheit. Und wir sind auf dem Weg, das zu werden. In Weisheit 7 steht: In ihr ist ein Geist, gedankenvoll, heilig, einzigartig, mannigfaltig, zart, beweglich, durchdringend, unbefleckt, klar, unverletzlich, das Gute liebend, scharf, nicht zu hemmen, wohltätig, menschenfreundlich, fest. zart, beweglich, durchdringend, unbefleckt, klar, unverletzlich, das Gute liebend, scharf, nicht zu hemmen, wohltätig, menschenfreundlich, fest, sicher, ohne Sorge, alles vermögend, alles überwachend und alle Geister durchdringend, die Denkenden reinen und zartesten. Denn die Weisheit ist beweglicher als alle Bewegung. In ihrer Reinheit durchdringt und erfüllt sie alles. Sie ist ein Hauch der Kraft Gottes und reiner Ausfluss der Herrlichkeit des Allherrschers. Darum fällt kein Schatten auf sie. Ist das nicht wunderbar? Ich finde es einmalig von Gott, dass er uns auf so eine Weise begegnen will, beweglicher als alle Bewegung. Es gibt viel Bewegung in der Welt, aber die Bewegung von Gott, die geht darüber hinaus. Der denkt anders und glaubt anders. Er leugnet nicht die Mühe. Mose hat nicht gewonnen, weil er sagte, was, es gibt gar keine Ägypter, ich sehe keine. Er hatte seine Augen weit geöffnet, aber er sah eine andere Realität. Er sah einen Gott, der hinausführte, der wahrhaftig Wege fand, um zu gehen, und der Feind erreichte sie nicht. Das Miteinander entdecken in dieser Weisheit, einander Gutes tun, zum Vorschein rufen, dadurch, dass du so redest, wie Gott spricht. Reden aus Liebe und innerlich berührt. Ich habe früher viel gelernt. Mir wurde gelehrt, dass der Mensch zu nichts tauglich ist. Und in diesem Moment zeigte die Praxis im täglichen Leben, dass das auch bestätigt wurde. Und dann noch die Geschichten über Gott, von dem man alles erwarten konnte. Regen und Trockenheit, Krankheit und Gesundheit und Elend. Alles aus Gottes Vaterhand. Och, och, was sind Menschen doch manipuliert und heruntergedrückt worden. Und jetzt Gott, seine wahre Persönlichkeit, seine Schönheit. Jetzt spricht er über Schönheit, über deine Schönheit, über deine Würde, über den Respekt, den er hat, über seine Barmherzigkeit. Es ist gut für mich und in der eigenen Gemeinde zu sehen, wie das funktioniert. Es gibt so viele Dinge, worüber ich noch nicht viel weiß. Warum dies und das? Aber ich sehe, dass Gott redet und die Menschen es verstehen. Und weil sie so zueinander reden, das tut sehr wohl. Was ich auch hier sehe, dass du dich selbst nicht mehr hervorzuheben brauchst, sondern dass es jemand gibt mit einem goldenen Herzen, der dich emporhebt. Es geschieht alles im Innern. Du hast Gott kennengelernt, der zeigt, dass er dich kennt, dass er dich nicht ablehnt, egal wie es in dir aussieht, sondern der dich umarmt, dich tröstet und ermutigt, der die Dinge auf seine Weise löst, damit ich besser sehen kann, in welche Richtung ich gehe, damit es mir mehr bewusst wird, wie es um mich steht. Ich habe schon mal gedacht, wenn wir dem Vorbild von Jesus folgen, stand für ihn ein Legion Engel zur Verfügung. Und das wusste er. Wie viel würde für uns zur Verfügung stehen? Denke mal an die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Daniel sagt in Kapitel 6, Vers 23, mein Gott hat seinen Engel gesandt. Und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben. Wenn wir uns immer mehr bewusst werden, wie das funktioniert, was hinter dir steht mit dieser Entwicklung, was für ein Fest es auch für die Engel gibt, weil sie aktiv werden für dein Leben, weil du anfängst, Gott zu glauben. Denn dann fühlen sie sich wohl und richtig eingesetzt, denn das ist ja ihre Aufgabe. Dadurch werden sie auch selbst geschult. Durch dich. Welch eine Position. Was einmalig ist es, dass so auf dich geachtet wird und Gott so mit dir zusammen mitwirkt. Die Bewegung von Gott aus ist einmalig. Ich brauche auch nicht zurückzublicken auf Erfahrungen, die ich gemacht habe. Oft blickst du zurück, um zu sehen, ob etwas möglich ist oder nicht. Und dann denkst du, ja, aber hierfür habe ich keine Beispiele und Erfahrungen. Aber Mose hat auch keine Erfahrung gehabt und auch kein Beispiel, wie er durch das Meer ziehen sollte. Aber er blickte mit seinem Gott vorwärts. Weisheit ist auch, und das finde ich etwas Besonderes, subtil, sehr empfindlich. Ich glaube, dass wir das besonders brauchen. Die Subtilität vom Geist Gottes, das Sprechen von unserem Vater, dass du das auch lernst. Denn ich finde es selbst auch besonders gut, wenn Menschen mir mit Respekt entgegentreten. Ich finde es auch besonders gut, dass der Herr dich lehrt, wenn jemand dich nicht gut behandelt, dass du dich nicht mehr verletzt fühlst. Es berührt mich nicht mehr, das Reden vom Dritten. Ich werde bestimmt durch das Reden meines Vaters. Lasst uns daran arbeiten, in dieser Lebensweise, in dieser Gerechtigkeit. So rechnen wir ab mit Amalek, mit Last, und ziehen vorwärts mit demjenigen, der alle Last und Sünde hinweggetan hat für uns. Wir haben akzeptiert, dass er die Sünde hinweggetan hat. Jetzt akzeptiere auch, dass er die Last auch hinweggetan hat. Wir werden bezeugen können, dass das uns innerlich heilt und auch heilend wirkt in der Beziehung zu unseren Nächsten. Dafür steht unser Herr ein, kann man sagen. Aber wir auch miteinander. Habe ein gutes Bild von dir selbst, denn Gott hat das auch. Amen. Wir wollen noch beten miteinander. Herr, wir danken dir, dass du uns heute wieder neue Dinge gezeigt hast. Und dass wir da miteinander und mit dir vorangehen können. Denn das ist unser Verlangen. Gut, Herr, dass wir so eine Beziehung mit dir haben. Und dass wir weiter gucken können. Und die Dinge, Vater, die du zeigst, dass sie sich in uns entwickeln, wachsen zusammen miteinander und mit dir, damit die Vergangenheit hinter uns bleibt. Und auch in diese Momente, Vater, wo es schwierig ist, wo wir wirklich keinen Ausweg sehen, dann möchten wir, dass wir dadurch, dass wir wirklich gut hindurchkommen. Darum möchten wir auch Gemeinde sein und einander unterstützen. Vater, danke für die Menschen, die auch diese Kassetten empfangen, dass du sie segnest. Und wir danken dir dafür in Jesus Namen. Amen. Thank you.